und ich sind zusammen mit einem Freier und haben heute einen diesbezüglichen Film und wir durften uns für beide aussuchen, einer muss her und einer muss zum Gericht. Und wir haben uns entschieden, ich bin hier und er muss zum Gericht. Also insofern freue ich mich, dass ich heute hier bin. Zum letzten Block der heutigen Veranstaltung. Wir haben ein unheimlich spannendes Thema, nämlich das Thema Risiko- und Sicherheitsmanagement. Management ist ja so ein modernes, schlagkräftiges Wort. Man arbeitet mit Risikoklassen, man arbeitet mit Risikokriterien. Vor allem wird Herr Professor Williams jetzt dann gleich was sagen. Wir haben wunderschöne Themen wie Begriffe, wie Damokles, Pandora, nicht wahr? Das sind so ein bisschen Begriffe aus der Risikoqualifikation. Alleinige Herrschaften, ich bin erstmal bei der Einführung. Und mit das Spannendste eigentlich, und um da ein bisschen den Rahmen zu schlagen, ist einerseits, was sind die Kriterien, andererseits, was ist die Wahrnehmung und drittens, was sind die Beispielfälle und was ist die Umsetzung. Und das sind sozusagen die vier Vorträge heute. Ich glaube, Sie beginnen mit einem eher allgemein gehaltenen Grundlagenvortrag und haben auch noch einen Beispielvortrag. Richtig. Bitte schön, Sie sind Professor an der TU Darmstadt, habe ich gelesen.
Dort.
Genau, und dann noch Institutsleiter im Bad Fraunhofer Institut.
Abteilungsleiter.
Wunderbar. Also, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ja, ich bin Jan Julians vom Fraunhofer ISST in Dortmund. Es ist natürlich wichtig, dass wir nicht in Darmstadt sind, obwohl natürlich da auch sehr qualifizierte Kollegen sind, auch am Fraunhofer, auch in der Sicherheit unterwegs, aber jetzt halt eben Dortmund von meiner Seite. Und ja, ich möchte jetzt hier in dem Vortrag über eine Studie erzählen, die wir zusammen mit dem Herrn Stefan Taubenberger von der Münchner Rückversicherung in München durchgeführt haben und die sich eben mit dem Thema IT-Sicherheitsrisikobewertungen in der Praxis beschäftigt. Das heißt, da haben wir eine Studie durchgeführt mit dem Ziel festzustellen, wie da der aktuelle Status in der Praxis ist, was da vielleicht ja, offene Fragestellungen und Lücken sind und wie man die Situation vielleicht gegebenenfalls verbessern könnte, wenn das notwendig wäre. Also Ziele der Studie ist, es ist halt eben eine konfirmative und explorative Studie. Das heißt also konfirmativ, wir haben halt eben verschiedene Hypothesen formuliert, die wir versucht haben zu überprüfen, und explorativ, wir haben darüber hinaus eben auch offene Fragestellungen gestellt, um daraus auch Schlussfolgerungen ableiten zu können. Und die Fragen, die wir jetzt mit dieser Studie beantworten wollten, die Kernfragen sind hier aufgelistet. Das heißt also zunächst mal die Frage, welche Kriterien und Objekte werden heute aktuell in der IT-Sicherheitsrisikobewertung in der Praxis verwendet und wie? Zweitens, werden Daten wie Geschäftsprozessmodelle oder Sicherheitsanforderungen oder Datenklassifikation in der Praxis verwendet? Ja, dazu sollte man kurz sagen, eben Geschäftsprozessmodellierung ist ja ein Thema, was schon jetzt seit ja, längerer Zeit in der Forschung aktiv betrieben wird und wo es auch Werkzeuge gibt, die in der Praxis zur Verfügung stehen, die zum Teil auch eingesetzt werden, zum Teil allerdings auch nicht. Da ist immer die Frage, wie aufwendig ist es eigentlich, Geschäftsprozesse durch Modelle zu dokumentieren. Und die Idee jetzt hierbei, bei dieser Studie war die Fragestellung letzten Endes, ob es Sinn machen kann, in der Praxis solche Modelle bei der Bewertung von IT-Sicherheitsrisiken zugrunde zu legen. Also zum einen die Frage, würde das Sinn machen, zum anderen die Frage, sind die Voraussetzungen dafür in der Praxis vorhanden, das auch tatsächlich zu tun. Also die eine Idee ist dabei eben Verwendung von Geschäftsprozessmodellen, zweite Idee Verwendung von Sicherheitsanforderungen. Die Frage stellt sich, kommt von daher, dass es eigentlich traditionell eher so ist, dass man eine IT-Sicherheitsbewertung durchführt, indem man sich ansieht, welche Risiken gibt es denn und sie überlegt, ob die Risiken adäquat abgedeckt werden und daraus dann Schlussfolgerungen zieht. Das heißt ja auch Risikobewertung, deswegen ist es nicht überraschend, dass man mit den Risiken anfängt. Und die Frage ist jetzt, die wir uns hier gestellt haben, würde es Sinn machen oder wäre es machbar, statt mit den IT-Risiken anzufangen mit der Sicherheitsklassifikation, also der Klassifikation für Sicherheitsanforderungen der Assets, die man hat. Die werden natürlich auch bislang berücksichtigt, aber normalerweise erst in einem zweiten Schritt. Und ähnlicher Punkt Datenklassifikation, da eben auch die Klassifikation der Daten nach Sicherheitsanforderungen. Das heißt also, die zweite Frage geht in die Richtung, wären die Voraussetzungen vorhanden, um eine IT-Sicherheit-Risikoanalyse auf diese Daten abzustellen, statt eben, wie traditionell meistens durchgeführt, einfach auf den Risiken aufzuhängen. Dann eben Anschlussfrage, dort wo eben diese Artefakte überhaupt vorhanden sind, ist die Frage, wie eben diese Prozessmodelle und Sicherheitsanforderungen aktuell bereits genutzt werden. Und die nächste Frage, das ist das, was wir uns letztens tatsächlich gefragt haben, ob das eben eine Verbesserung bringen könnte, wenn man jetzt die Risikobewertung nicht wie traditionell oft üblich an den Risiken aufhängt, sondern halt eben mit den an den Sicherheitsanforderungen orientiert, ob das eine Verbesserung bringt gegenüber dem traditionelleren Ansatz. Und die letzte Frage, auch wieder in Richtung der Verwendung von Sicherheitsanforderungen, ob die eben aktuell bereits hinreichend verwertet werden im Kontext einer IT-Sicherheit-Risikoanalyse. Gut, also das generelle Ziel halt der Studie ist es halt, sich mit den Kriterien der IT-Sicherheit-Risikobewertung und insbesondere halt die Verwendung von Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozessmodellen zu beschäftigen. Ablauf und Inhalte. Wenn man halt so eine Studie durchführt, dann ist immer die Frage, in welchem Rahmen kann man zum Beispiel eine Befragung durchführen. Bei dieser Studie ist der Schwerpunkt eher auf den qualitativen, eher als auf den quantitativen Aspekten. Das heißt also, wir haben hier 55 Teilnehmer in der Studie, das ist natürlich kein wahnsinnig großer Teilnehmerkreis, liegt aber darin, dass eben die Fragen eher technisch detailliert sind. Das, unter anderem bestehen sie darin, dass sich die Teilnehmer der Studie Geschäftsprozessmodelle ansehen sollten und sie eben auf Sicherheitsanforderungen überprüfen sollten, um eben herauszufinden, ob so ein Vorgehen in der Praxis praktikabel wäre. Das heißt also, es ist schon ein relativ aufwendiger Fragebogen, ungefähr 30 Minuten Zeit zur Bearbeitung, und das heißt, es ist nur praktikabel, so etwas durchzuführen in einer Vor-Ort-Situation. Man kann sowas nicht einfach ins Internet stellen und hoffen, dass sich dann wahnsinnig viele Leute dafür interessieren, sich 30 Minuten ihrer Zeit dann mit diesem Fragebogen zu verbringen. Das heißt also, stattgefunden hat das de facto auf einem Treffen von IT-Sicherheitsexperten, also einem bekannten Forum für IT-Sicherheit in Deutschland, in der Praxis. Und die 55 Teilnehmer dort waren eben freundlicherweise bereit, sich eben eine halbe Stunde mit diesem Fragebogen auseinanderzusetzen, mit dieser Studie. Der Fragebogen bestand dann aus drei Teilen. Erster Teil, allgemeine Fragen zur IT-Sicherheitsrisikobewertung. Dort gab es 45 auswertbare Antworten. Im zweiten Teil ging es dann um die Thematik Geschäftsprozessmodelle und Sicherheitsanforderungen mit 46 Antworten. Und der dritte Teil, das war eben der besonders aufwendige Teil, wo die Teilnehmer gebeten wurden, sich wirklich anhand von Geschäftsprozessmodellbeispielen eine IT-Sicherheitsrisikoanalyse durchzuspielen. Natürlich an einem begrenzten Beispiel, um halt den zeitlichen Aufwand im Rahmen zu halten, aber schon durchaus aufwendig. Und gut, das hat dann dazu geführt, dass dann auch nur ein Teil der Teilnehmer eben da noch dabei waren. Das heißt also, man sieht eben an den Teilnehmerzahlen, es ist halt eher eine qualitative Studie und das Ziel ist jetzt keine quantitativ signifikante Aussage zu bekommen, sondern qualitative Ergebnisse zu bekommen auf Basis der Teilnehmer, die halt eben zur Verfügung standen. Und der Teilnehmerkreis besteht aus IT-Sicherheitsexperten, das heißt also Leute, die eben IT-Sicherheitsrisikoanalysen selber routinemäßig durchführen, und das Ziel ist eben, wie gesagt, herauszufinden, ob es beim aktuellen Stand der Praxis in diesem Bereich Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Gut, Ergebnisse. Zum einen halt, wie gesagt, im ersten Teil gab es allgemeine Fragen zu dem aktuellen Status der IT-Sicherheitsrisikobewertung, wie sie halt eben in Unternehmen durchgeführt werden. Die erste Frage zielte darauf ab, wie typischerweise der Umfang einer Risikobewertung ist, mit den drei Möglichkeiten, die beiden Extreme letzten Endes, eine entweder nur punktuelle Risikobewertung, dann hier eine Art Kompromiss, Risikobewertung anhand von Schwerpunkten und am anderen Ende der Skala eine flächendeckende Risikobewertung. Und da war es so, dass der weitaus größte Teil der Teilnehmer gesagt hat, dass Risikobewertung an Schwerpunkten durchgeführt wird. Nicht nur punktuell, aber auch nicht flächendeckend. Was vielleicht nicht überraschend ist, weil natürlich das jeweils ein Kostenthema ist. Wenn man halt eine Risikobewertung flächendeckend durchführen wollte, ist es natürlich sehr viel aufwendiger, als wenn man sich auf besonders kritische Schwerpunkte beschränkt. Art der Risikobewertung, da ist es mehrheitlich so, dass sie periodisch durchgeführt wird, und nur in der Minderheit so, dass sie nur ad hoc durchgeführt wird. Auch da würde man sagen, das ist in der Mehrheit der Fälle so, wie man sich das eigentlich wünschen würde, dass es eben nicht nur ad hoc passiert, sondern eben wirklich in regelmäßigen Abständen. Dann haben wir gefragt nach den verwendeten Standards und Methoden. Da war es so, dass eben die weitaus große Mehrheit als Standards halt den ISO 27000X verwendet, aber es gab auch andere Standards, die durchaus verwendet werden, also zum Beispiel das BSI Grundschutzhandbuch, COBIT oder die Information Security Forum Practices, vereinzelt auch den NIST-Standard und einen Standard eBIOS, und dann gibt es auch noch eine Anzahl von Antworten, die darauf hingehen, dass eben eigene Richtlinien und Standards verwendet werden. Ja, das heißt, weiter zum allgemeinen Teil der Studie. Jetzt wurde hier gefragt, welche Kriterien bei der Risikobewertung zugrunde gelegt werden, um halt eben die Risikobewertung durchzuführen. Hier diese Grafik lesen zu können, eben bis zu 40 Antworten gab es bei dieser Frage, und es gab hier 2, 4, 6, 8 Kriterien, die halt ausgewählt werden konnten. Zum Teil, also der Aspekt Ereignisbedrohung wurde von fast allen Antwortern als ein Kriterium der Risikobewertung zurückgegeben. Genauso halt Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung und Auswirkungshöhe wurde eigentlich von fast allen verwendet in der Risikobewertung. Etwas weniger der Aspekt Schwachstelle und noch weniger Häufigkeit des Ereignisses, Sicherheitsanforderungen und Kontrollen. Also zum Beispiel hier dieser Aspekt Sicherheitsanforderungen, das hatte ich ja eingangs erwähnt, das war bei uns die Fragestellung, inwieweit dieser Aspekt berücksichtigt wird, und ob es eine Verbesserung bringen könnte, diese Informationen mit zu berücksichtigen. Und da stellen wir jetzt hier fest, dass die nur ungefähr von der Hälfte der Befragten aktuell als ein Kriterium angegeben wird, das bei der Risikobewertung zugrunde gelegt wird. Das heißt also, die andere Hälfte, die das nicht als Kriterium zugrunde legt, offenbar, die betrachtet zwar die Risiken und deren Eintrittswahrscheinlichkeit und möglicherweise auch die Schwachstellen, aber zieht dabei nicht hinzu die Informationen, welche Sicherheitsanforderungen denn hier überhaupt relevant sind. Also wenn es sich zum Beispiel um Daten handelt, sind das Daten, die vertraulich bleiben sollen oder deren Integrität geschützt werden sollen oder Authentizität und so weiter. Und da kann man natürlich durchaus differenzieren und hat dann jeweils auch verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, die man einsetzen würde, wenn man zum Schluss kommen würde, dass die verschiedenen Sicherheitsanforderungen nicht ausreichend unterstützt werden. Also von daher schon ein relevanter Aspekt, der aber eben bislang nur von ungefähr der Hälfte der Befragten auch tatsächlich berücksichtigt wird. Weiter im ersten Teil Da ging es um die Frage, inwieweit Risikowertungen, die heutzutage durchgeführt werden, als objektivierbar anzusehen sind oder doch eher subjektiv. Und das ist eben gleich die erste Frage. Da hat eben der größte Teil der Befragten gesagt, dass Risikobewertungen subjektiv sind, also entweder eine teilweise Zustimmung oder sogar eine größten Teils Zustimmung. Das ist vielleicht auch nicht überraschend, wobei es natürlich jetzt aus Forschungssicht etwas enttäuschend ist auch wiederum. Man hätte natürlich gerne ein Werkzeug an die Hand, das Risikobewertungen möglichst objektiv durchführen kann. Warum? Um sie nachvollziehbar zu machen und damit die Qualität des Ergebnisses der Risikobewertung nicht von der Erfahrung des Beraters abhängt, der diese Bewertung durchführt. Gut, aber das ist anscheinend heutzutage nicht der Stand der Kunst in der Praxis, sondern sie sind halt eben subjektiv. Also da aus Sicht der Forschung, denke ich mal, ist da noch einiger Raum an Verbesserungsmöglichkeiten, sofern man meint, dass diese Bewertungen prinzipiell optimierbar sind. Aber ich denke, das sollte zumindest zum größten Teil möglich sein, auf Basis von Standards eben wirklich zu objektiven Ergebnissen zu kommen im Rahmen von Risikobewertungen und das eben nicht von subjektiven Einschätzungen abhängig zu machen. Risikobewertungen sind beeinflusst durch verschiedene Aspekte. Auch da ist ein größtenteils eine Zustimmung. Ja, wo können die beeinflusst werden? Natürlich durch Kostenaspekte letzten Endes, auch bezüglich der Umsetzung. Das heißt also, die Schlussfolgerungen, die man letzten Endes aus Risikobewertungen ziehen würde, haben natürlich finanzielle Auswirkungen, wenn man halt zum Schluss kommt, dass es signifikante Risiken gibt und es signifikante Kosten verursachen würde, diese Risiken zu beheben, dann ist das natürlich eine erhebliche Auswirkung. Und das wäre ein Aspekt, wo man de facto jetzt hier zugegeben wird, dass solche Aspekte natürlich die Objektivität von Risikobewertungen beeinflussen. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man schlecht ändern kann, solange Berater, die halt die Risikobewertung durchführen, letzten Endes von der Firma beauftragt werden, die letzten Endes auch die Kosten zu tragen hätte, wenn das Ergebnis der Bewertung negativ wäre, in dem Sinne, dass es halt eben wesentliche Verbesserungsmaßnahmen notwendig wären. Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen wird beeinflusst, auch hier wieder weitgehende Zustimmung und beeinflusst da denn eben auch ein Aspekt, ist natürlich wieder der Kostenaspekt. Der letzte Aspekt, Anpassung von Sicherheitsrichtlinien auf Basis von Erfahrungen, die halt in der Risikobewertung selber gemacht werden. Das ist ein sehr gemischtes Bild. Zum Teil wird gesagt, dass die Sicherheitsrichtlinien nicht angepasst werden, eben ein Viertel der Befragten. Das heißt also, da ist anscheinend nicht der Anspruch, aus Erfahrungen in der Anwendung der Sicherheitsrichtlinien zu lernen, sondern da wird gesagt, dass man sie halt einfach so einsetzt, wie sie die Standards, wie sie existieren und auch nicht das Ziel hat, sie zu überarbeiten. Aber es gibt eben auch jeweils ein Viertel Antworten, die da sehr dediziert zustimmen, dass die Richtlinien fortlaufend angepasst werden oder es zumindest teilweise der Fall ist. Das heißt also, hieraus könnte man Schlussfolgerung, es gibt zumindest zum Teil die Bereitschaft, in der Praxis auch die eigenen Risikobewertungsmethoden zu verbessern. Zum Teil aber eben auch nicht, muss man auch ganz klar so sehen. Gut, dann der zweite Teil, da ging es jetzt eben in etwas technischerer Sicht darum, um die Fragestellung, ob es möglich, praktikabel und sinnvoll wäre, etwas fortgeschrittenere Artefakte, wie eben zum Beispiel Geschäftsprozessmodelle, die im Unternehmen möglicherweise vorliegen, mit bei der Durchführung von IT-Sicherheitsrisikoanalysen zu verwenden. Das heißt, da ist jetzt zunächst mal natürlich die Frage, liegen diese Artefakte überhaupt vor im Unternehmen? Wie gesagt, Geschäftsprozessmodellierung ist zwar ein Thema, was seit Jahrzehnten mittlerweile eigentlich schon heiß diskutiert wird und zum Teil auch eingesetzt wird, zum Teil aber eben auch nicht. Deshalb ist erstmal die Frage, wie ist das denn hier im eigenen Unternehmen? Und da die meiste Antwort war, dass die Modellierung größtenteils eingesetzt wird, um halt eben kritische Geschäftsprozesse im eigenen Unternehmen zu dokumentieren. So gesehen, ja, ist das schon eine positive Antwort, wobei auch ein großer Teil auch geantwortet hat, dass sie nur teilweise eingesetzt werden. Das heißt also, wenn man diese Informationen verwenden möchte, dann muss man davon ausgehen, dass man sie nur punktuell auch wiederum verwenden kann und nicht flächendeckend. Aber wie wir am Anfang gesehen haben, werden natürlich Risikoanalysen ohnehin nicht im Allgemeinen nicht flächendeckend durchgeführt. Das ist also jetzt zunächst mal kein Hinderungsgrund. Dann weitere Fragen, welche Informationen werden berücksichtigt? Also auch hier wieder Sicherheitsanforderungen bislang kaum, aber was verwendet wird an Informationen halt eben Akteure oder was vorhanden ist in diesen Modellen, welche Informationen vorhanden sind. Das sind die Akteure, die Prozesse durchführen und die Systeme, auf denen die Geschäftsprozesse durchgeführt werden, sowie zum Teil auch Risiken und Kontrollen. Das heißt also, hier müsste man, wenn man jetzt sich auf Sicherheitsanforderungen beziehen will, dann die Geschäftsprozessmodelle noch um weitere Informationen anreichern. Nächste Frage, in welcher Form liegt die Geschäftsprozessdokumentation vor? Da ist es halt größtenteils in Form von strukturierten Templates oder in frei formulierten Text als Beschreibung der Geschäftsprozesse, die dokumentiert wurden. Und weiterhin, welche Art von Informationen liegen vor im Rahmen der Geschäftsprozessdokumentation? Da ist es, die größte Teil der Antwort war, dass Security Policies, Security Standards und Security Procedures dokumentiert sind, teilweise auch Risikobewertungen, zum Teil gibt es auch zentrale Repositories und was weniger vorliegt, sind Systemanalysen oder Systemklassifikationen. Weiterhin ging es um Fragen, wie es um die Maturity der IT-Prozesse bestellt ist. Das heißt also, wie ausgereift sind die IT-Prozesse, die im Unternehmen vorliegen. Gibt es jeweils ein etwas gemischtes Bild, wie die eigene Situation eingeschätzt wird. Ähnlich zu den Themen IT-Prozess-Performance, Überprüfung der Datensicherheit und Messung der Sicherheit von Daten, also jeweils der größte Teil der Antworten war eine teilweise Zustimmung. Und jetzt zum Abschluss halt der letzte Teil, da ging es eben darum, ein Beispiel-Geschäftsprozessmodell, was wir den Befragten zur Verfügung gestellt haben, da zu versuchen, den als Grundlage für eine IT-Sicherheitsrisikobewertung zugrunde zu legen. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt hier auf auf die Einzelheiten nicht im Einzelnen ein. Nur kurz Überblick der Ergebnisse in diesem dritten Teil. Es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass durch die Verwendung von Geschäftsprozessmodellen ein größerer Anteil der vorhandenen IT-Sicherheitsrisiken, die wir sozusagen in diesem Modell versteckt hatten, das war natürlich ein künstlich erstelltes Modell, identifiziert werden konnten, als wenn diese Information nicht verwendet wurde. Gut, also jetzt zum Abschluss, jetzt sind wir Zeit um. Letzte Folie, Fazit, zunächst mal eine Status Quo-Aufnahme. Die Sicherheitsrisikobewertung in der Praxis heutzutage in verschiedenen Aspekten noch verbesserungswürdig, zum Beispiel der Aspekt der Objektivierbarkeit und der Einflussnahme von Aspekten wie Kostenzielen. Zweites Hauptergebnis, die Frage danach Verwendung von Geschäftsprozessmodellen und Sicherheitsanforderungen in der IT-Sicherheitsrisikoanalyse ist erstens möglich, da diese Informationen halt in vielen Unternehmen tatsächlich vorliegen und zweitens, ein erstes Ergebnis ist, deutet sich an, dass es eben tatsächlich auch Sinn machen kann, diese Informationen zu verwenden, um dadurch das Ergebnis der Risikoanalyse zu verbessern. Ja, soweit, vielen Dank. Und
Thank you.
Ende ein kleines Beispiel noch zur Risikowarnung. Sie kennen sicherlich alle, dass die Bedrohung, die durch einen Flugzeugabsturz wahrgenommen wird, sehr viel höher empfunden wird und die Wahrscheinlichkeit, als bei 200 auf der Autobahn durch einen Verkehrsunfall ums Leben zu kommen. Also es ist eine kuriose Situation, die sich ein bisschen bestätigt hat. Eine brennende Frage gleich. Bitte schön.
Durchgeführten Risikoanalysen im Bereich der Wirtschaft und den Ausgaben der Versicherungsbetriebe der Kliniken.
Das ist eine gute Frage, die haben wir leider nicht im Rahmen der Studie behandelt, aber gut, also ich meine, zunehmend ist es ja heutzutage der Fall, dass man tatsächlich die Sicherheitsrisiken auch wirklich versichern kann. Das ist eine relativ aktuelle Entwicklung, bis vor ein paar Jahren ging das noch nicht, weil die Versicherer selber noch nicht wussten, wie sie denn die Tarife berechnen sollten. Also wenn man es vergleicht mit dem Bereich, mit dem Safety im IT-Bereich, also Sicherheit im Sinne von Unfallsicherheit, da liegen Daten schon sehr viel länger vor und sie sind auch leichter stochastisch handelbar. Im Sicherheitsbereich ist es, gibt es einfach bislang weniger Daten, dass die Situation verbessert sich jetzt. Und es ist eher so, dass es eine 0-1-Situation ist, also entweder das System ist unsicher, dann kann man es auch brechen und dann ist es nicht unbedingt eine statistische Aussage, sondern dann wird es früher oder später gebrochen werden. Das macht es schwierig, da Tarife zu berechnen, aber eben heutzutage ist es zunehmend so, dass die Versicherer auch versuchen, da Tarife anzubieten. Und dann wird es eben tatsächlich halt eine finanzielle Abwägung, dass ich ein Unternehmen sagen kann, will ich jetzt lieber Geld in die Risikoanalyse investieren und die Sicherheitssituation meines Unternehmens verbessern oder investiere ich das Geld alternativ darin, eben mich gegenüber diesen Risiken halt im Rahmen eines Versicherungsvertrages abzudecken. Und das, ja, dadurch wird es eben ganz konkret zu einer Kostenfrage. Aber das ist jetzt eine relativ aktuelle Entwicklung noch.
Dann die Folgestudie.
Ja, das ist sehr, sehr interessant.
Sie bleiben ohnehin noch da, nicht wahr? Also weitere Fragen dann, wenn Sie gestatten, bei Ihrem zweiten Vortrag. Dann haben wir jetzt ein